Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Wir freuen uns, dass es weitergeht. Marcel hat schon wieder die Nummer parat. Er lächelt doch so. Das kann nur eine gute Nummer sein. Marcel, was meinst du?
Die 106, ich weiß nicht, ob das eine deiner
ich hätte guten jetzt gedacht, Nummern ist. Es kommt eine geilere Nummer.
Ist auf jeden Fall keine Primenzahl.
Und keine Schnapszahl. Was machen wir bei 111?
Ja, weiß ich noch
wir Schnaps?
Nicht.
Ja, oder müssen wir drei Schnaps, ja, ich weiß, eine dreifache.
Ich glaube, wir haben keinen im Büro, aber der lässt sich organisieren. Ich habe ja ausgerufen, nächstes Jahr ist Jahr des Apfelkorns. Für alle, die intern zuhören. Und vielleicht schaffen wir es auch dieses Jahr schon, vielleicht für dieses Jubiläum der 111. Folge, eine Flasche Apfelkorn zu besorgen.
Ich fände es lecker. Ja, da werden wir uns was überlegen. Also vom Apfelkorn und zurück zur 106. Folge. Und damit begrüße ich dich, Dirk. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Dann hau doch direkt raus zum Start unserer Folge. Wer bist du? Was machst du? Und die Frage liebe ich ja mal besonders. Was zeichnet dich aus?
Ja, Dirk Kunze. Ich bin seit 1992 Polizist in Nordrhein-Westfalen und habe 2015 die Leitung des Ermittlungsdezernats Cybercrime im Landeskriminalamt übernommen, im Cybercrime-Kompetenzzentrum. Habe danach so ein kleines IT-Großprojekt bei der Polizei gemacht und bin jetzt seit 2022 wieder zurück, leite das operative Ermittlungsdezernat Cyberrecherche- und Fahndungszentrum und bin stellvertretender Leiter des Cybercrime-Kompetenzzentrums der Polizei Nordrhein-Westfalen. Und seit 2016 beschäftige ich mich noch so ein bisschen mit Wissenschaft, mit Forschung im Cybersecurity-Umfeld, mit dem Fokus auf KMU und besonders auf Behörden und Kommunen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht in Folge 404 bin.
Ja, das ist besser, weil dann wäre die Folge wahrscheinlich jetzt schon vorbei oder geht nie raus zu unseren Hörern. Sehr, sehr spannende Laufbahn, hast viel erlebt, kann man mit Sicherheit schon mal so sagen. Was du erfolgreich geskippt hast, aber das lassen wir bei keinem Gast durchgehen, ist, was dich auszeichnet. Und da bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
Ja, ich habe schon das eine oder andere an Erfahrungen sammeln dürfen, habe die eine oder andere Cyber-Einsatzlage bewältigt und habe da, glaube ich, auch einige, ich sag mal, universelle Erfahrungen sammeln dürfen, sowohl was, ich sag mal, Führung in Krisen angeht, was aber auch die Zusammenarbeit mit Geschädigten angeht, auch nicht aus dem monetären Fokus, sondern tatsächlich aus dem, wie es um Organisationen steht, wie es um Vorbereitung steht, wie es um Kommunikation steht, haben wir doch die eine oder andere Krise auch bewältigt und wir sind auch bei dem einen oder anderen großen DAX-Konzern schon gewesen, wo wir auch den einen oder anderen staatlichen Akteur schon mal gesehen haben. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen aus dem Incident-Response-Bereich, werden wir sicherlich teilen. Aber die gibt es, glaube ich, so in dieser Kombination auch mit dazu mit dem IT-Wissen, was ich aus IT-Großprojekten habe, nicht ganz so häufig.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist Polizist. Das heißt, wir müssen heute aufpassen, was wir alles so sagen. aus der Vergangenheit, ich meine, bei sonstigen Ermittlungsfällen gibt es ja auch immer so eine Verjährungsfrist. Was würdest du sagen? Ich frage einfach mal für einen Freund, der früher bei Kino XTO regelmäßig Filme gestreamt hat. Was würdest du sagen, was ist so da die Verjährungsfrist?
Gucken wir mal, ob wir da in den gewerbsmäßigen Bereich reinkommen. Da kommen wir auch schon mal auf 10 Jahre oder sowas. Das wird nicht ganz so einfach sein, da zu sagen, kommt immer dann auch auf den Staatsanwalt an oder die Staatsanwältin, was der dazu sagt, ob wir in den gewerbsmäßigen Bereich gehen. Und wenn der regelmäßig streamt, dann sind wir da, glaube ich, dabei. Und ich glaube, wir Gutes. Fokussieren uns da eher jetzt auf die anderen, die Cyber-Incidents.
Auf die harten Fälle. Ja, gut, dass der Freund mittlerweile ein Netflix-Abonnement hat und legal streamt.
Pass auf, was du hier auch öffentlich dann sagst, ne, Marcel?
Hä? Ich habe ja gar nicht von mir gesprochen.
Ja, wenn man mal die letzten 105 Folgen zurückguckt, dann wird man finden, was Marcel alles schon so für einen Schmuh getrieben hat. Aber das lassen wir mal beiseite, ja. Dirk, was hat dich damals in die IT und dann in die Cybersecurity-Welt verschlagen? Wie hat dich deine Polizistenkarriere dahin gebracht?
Ja, eigentlich ist es wie immer bei uns in dem Laden. Irgendeiner muss es machen, und zwar der gerade den Fall auf dem Tisch hat. Da fing das bei mir so an, mit technischen Sachen, mit technischen Maßnahmen, mit Handys und mit Rechner und Auswerten, Forensik. Eher, wie gesagt, unfreiwillig, aber dann wirklich Spaß an der Sache gefunden und dann 2006 auch in den Bereich der Fortbildung dort gegangen, dort die forensischen Standards für die Polizei Nordrhein-Westfalen mitentwickelt und dann auch ausgerollt. Auch da wieder in IT-Großprojekten mitgearbeitet. Also auf der einen Seite die Spuren zu suchen und zu finden und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, wie schützen wir unsere Netzwerke gegen Angreifer, was machen wir dabei idealerweise, um unsere Anwendung, wenn wir sie implementieren, auch sicher zu machen, das Ganze dann auch als Leiter eines IT-Großprojektes. Also ich habe da einfach Spaß dran gefunden, weil die ganze Zeit immer schon so ein bisschen nerdig war, einer der ersten in meiner Klasse, die damals tatsächlich einen Arbeitsplatzrechner hatten, damals noch ein 286er, würde ich sagen, vorher noch mit dem C64 programmiert und alles. Also ganz früh angefangen aus Interesse und hat mich dann im Job irgendwann eingeholt und dann nicht mehr losgelassen.
Ja, ist doch cool, dass es dann irgendwann so einen Schulterschluss gab und das Interesse dann mit dem Beruflichen und mit den Herausforderungen, die es dann in dem Moment gab, zusammengerückt sind. Jetzt hast du auch schon 2-3 Mal von IT-Großprojekten gesprochen. Ist ja auch spannend, wenn man dann nicht nur die, ich sag mal, die reaktive Seite und die Polizeiarbeit hat, sondern auch das, was vielleicht in so einem IT-Großprojekt auch präventiv ansteht, was man dort bewältigen muss, um natürlich auch mitreden zu können, dann wieder in den entsprechenden Vorfällen. Kannst du uns mal so ganz grob nur mitnehmen, was das so für ein Großprojekt war, worum es sich so bewegt hat, was du dort anleiten durftest?
Ja, es ging um polizeiliche Anwendungen, die wir integriert haben. Also wir entwickeln uns ja auch immer weiter als Polizei und habe dann einmal als Teilprojektleiter und dann später dann ab 2019 auch als Leiter jeweils eine Anwendung begleitet, einmal auch eine Einführungsplanung gemacht mit Schulung und allem und dann, wie gesagt, verantwortlich das begleitet. Das heißt, die Gesamtverantwortung getragen, auch geschaut, was müssen wir dann für Maßnahmen treffen, um die Anwendung sicher zu implementieren, welche Fragestellungen gibt es, welche Angriffsmöglichkeiten gibt es auf so eine Anwendung? Was müssen wir tun, um das zu vermeiden? Welche Pentests hat vielleicht der Hersteller durchführen lassen, schon extern die Ergebnisse evaluiert? Was müssen wir selber machen? Wo müssen wir selber nochmal schauen, ob wir eine Anwendung testen? Wie überprüfen wir eine Anwendung? Einfach nach Stichwort digitale Souveränität ist im Moment ja auch in aller Munde, wenn man sich anschaut, was Microsoft mit den Konten vom Chefankläger Internationaler Strafgerichtshof gemacht hat. Immer die Frage, wie mache ich mich von einem Anbieter unabhängig, wenn der auf einmal nicht mehr da ist, sei es Insolvenz, sei es, dass politische Entscheidungen getroffen werden, dass wir trotzdem arbeitsfähig sind, wie behalte ich meine Daten, wie stelle ich sicher, dass Daten nicht abfließen, dass unberechtigter Zugriff auf Daten, insbesondere bei polizeilichen Daten, vermieden werden. Das ist also immer ein ganz, ganz großer Fokus, weil wir als öffentliche Verwaltung, und da sind wir auch dann wieder im Bereich Kommunen, öffentliche Verwaltung, natürlich immer mit Daten von Bürgerinnen und Bürgern arbeiten. Und die müssen wir natürlich schützen. Und wenn da irgendwas passiert, ist es ja nicht nur, dass Daten weg sind, sondern dann haben wir als hoheitlich tätig Werdende einfach einen riesigen Vertrauensverlust. Und das kriegt man auch so schnell nicht wieder aufgeholt. Und das ist einfach was wir vermeiden möchten, was wir auch vermeiden müssen natürlich. Dafür gibt es entsprechende Datenschutzrichtlinien, Datenschutzgesetze in Nordrhein-Westfalen, Umsetzungsrichtlinien bei uns auch intern und alles, sodass wir dann da tatsächlich auch ein sehr, sehr großes Augenmerk darauf legen. Und ich möchte mich einfach auch als Bürger mit meinen Daten bei den Kommunen und bei staatlichen Stellen sicher fühlen. Und auf der anderen Seite möchte ich genau das gewährleisten, für die Daten, für die ich verantwortlich bin, einfach sicherzustellen, dass damit kein Schindluder getrieben wird.
Sehr, sehr cool. Ja, das bringt uns auch zu unserer heutigen Folge. Du hast das Stichwort schon so ein bisschen genannt. Ganz zu Beginn hast du gesagt, ja, du warst jetzt auch schon viele Jahre neben deiner Arbeit in der Forschung aktiv. Digitale Souveränität war schon ein Stichwort, wo du zu forscht. Krisenmanagement aus deiner täglichen Arbeit, natürlich ganz viel Überschneidung und speziell auch Cybersecurity in Kommunen. Darüber wollen wir heute gemeinsam sprechen und unsere Gedanken schweifen lassen. Nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit in deine Forschung, was da genau für Herausforderungen auch bei den Kommunen vorliegen.
Also wir in Nordrhein-Westfalen haben ja, ich sag mal, so 2 Anknüpfungspunkte, was Kommunen angeht. Der eine geht ein bisschen zurück, Anhalt-Bitterfeld, ist jetzt nicht in Nordrhein-Westfalen, aber wir haben im LKA Nordrhein-Westfalen die Ermittlungen gegen die Tätergruppierung geführt und damit auch entsprechend diese ganzen Informationen, die wir zu diesem Sachverhalt haben, bei uns natürlich zusammengetragen. Wir haben die Person auch identifiziert, entsprechend Haftbefehle erwirkt, internationale Haftbefehle, und haben die Person dann auch auf die Europol Most Wanted Liste gesetzt. Da war aber auch die Auswirkungen eines solchen Angriffes. Sehr, sehr deutlich. Weil die Tätergruppierung hat ja nicht nur Anhalt Bitterfeld angegriffen, sondern auch Universitätsklinikum Düsseldorf mit ganz massiven Auswirkungen. Dann die Funke Mediengruppe als ein Beispiel. Und ich selbst war auch Einsatzleiter beim ersten Angriff auf ein deutsches Krankenhaus, nämlich beim Lukas Krankenhaus, das auch wir bearbeitet haben. Und da merkt man ganz einfach, welche Auswirkungen so ein Angriff haben kann. Und zwar jetzt nicht nur für die Kommune, die natürlich selbst gravierende Auswirkungen hat, aber für die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn man sich den zweiten Sachverhalt anguckt, der mich dann auch ein bisschen in meinen Forschungen angetrieben hat, ist die SIT, die Südwestfalen-IT, die ja am 29. war es, glaube ich, Oktober 2023 angegriffen worden ist. Und wenn man sich vorstellt, dass an einem Dienstleister, das ist ja ein Zweckverband, dieser Dienstleister 72 Kommunen dranhängen und letztendlich von diesem Ausfall 1,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger betroffen sind in Nordrhein-Westfalen. Das sind knapp 10% der Bevölkerung, wenn man sich das mal genau überlegt. Dann stellt man fest, was das für eine Auswirkung haben kann, so ein Angriff, wenn dann tatsächlich die IT auf einmal weg ist. So, und das ist dann einfach so ein Punkt, wo ich mir auch überlegt habe, so ein Angriff, den kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verhindern. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Firma, also ein KMU, ein DAX-Unternehmen, was auch immer, oder auch eben eine Behörde von einem Angreifer attackiert wird, die ist relativ hoch. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Der letzte Microsoft Patch Day. Am nächsten Tag kam direkt die Meldung, 5 von den kritischen Schwachstellen, die dort beleuchtet worden oder behoben worden sind, die sind schon ausgenutzt worden. 2 weitere sind veröffentlicht worden von Tätern in entsprechenden Beschreibungen. So, und das ist genau so ein Punkt. Diese Schwachstellen, die haben noch keine Kennzeichnung teilweise. CVE war in letzter Zeit in aller Munde mit der amerikanischen Behörde, mit der Schaffung der europäischen, ich sag mal, Alternative. So. Und in dem Moment, wo Microsoft so eine kritische Schwachstelle patcht, also ein Update dafür rausbringt, dann haben wir das selber beobachtet, dass innerhalb von 5 Minuten die Täter auf dieses Patch draufspringen, es analysieren und sich überlegen, wie können wir das angreifen? Und spätestens nach einer Viertelstunde fangen die Täter an, das Internet nach Systemen zu durchsuchen, die diese Schwachstelle haben und die angreifbar sind. Und dann passiert Folgendes. Die Täter dringen in die Systeme ein, schaffen sich eine zweite Backdoor und danach kann ich patchen, wie ich will. Die zweite Backdoor der Täter ist da. Ich vergleiche das immer so im Klassischen, da kommt ja der Polizist ein bisschen durch, mit einem Einbruch. Ja, wenn bei mir jemand hinten die Kellertür aufbricht, aufhebelt, dann komme ich rein und sage, oh blöd, Laubbläser ist weg, Kellertür ist aufgebrochen, alles kaputt, okay, Kellertür mache ich zu, Querriegel dran, kriegt keiner mehr auf. Was ich aber nicht festgestellt habe, ist, dass der Täter nebenan im Nachbarraum das Kellerfenster aufgemacht hat. Ja, weil in den Raum gehe ich normalerweise.
Oder einen Haustürschlüssel geklaut hat.
Ja, oder einen Haustürschlüssel geklaut hat oder was auch immer. Ja? Auf jeden Fall den zweiten Zugang. So, ich mache hinten alles fertig und dann wundere ich mich 3 Wochen später, dass nicht nur der Laubbläser weg ist, sondern mittlerweile dann auch mein Tresor aufgemacht worden ist, aufgeflext worden ist, während ich im Urlaub war oder ähnliches. Ja? Weil der Täter sich einfach eine weitere Zugangsmöglichkeit geschaffen hat. Und das machen die Täter. So, und dann ist es total unterschiedlich, wie lange es dauert, bis die Täter tatsächlich im System dann wieder aktiv werden. Also teilweise passiert das direkt, aber wenn ich so eine Schwachstelle habe, dann gibt's mittlerweile eine Schattenindustrie, die nennt sich Access Broker. Die machen nichts anderes, als diese Zugänge zu schaffen und zu verkaufen. Und dann kann es 200 Tage dauern, 280 Tage dauern. Also der Schnitt liegt bei 279 Tagen, bis man dann feststellt, dass tatsächlich jemand im System ist. So. Und in diesen 279 Tagen kann was passieren, kann aber auch nichts passieren. Es kann auch sein, dass dann irgendjemand diesen Zugang kauft und nach 279 Tagen eine Ransomware-Gruppierung reingeht, sich die Daten zieht und verschlüsselt.
Also würdest du sagen, die größten Herausforderungen, die auch so in den Kommunen stecken, ist dieses, ich sag mal, ungleiche Verhältnis von Möglichkeiten, die Angreifern haben. Du hast die Schnelligkeit betont. Und auf der anderen Seite das, was vielleicht Kommunen dagegen zu halten haben, weil die eben nicht innerhalb von 5 oder 15 Minuten ihre Systeme gepatcht haben.
Na, man kann genau die Systeme gar nicht so schnell patchen wie die Angreifer, die Patches analysieren. Das schafft eine Kommune nicht, weil ich habe ja in einer Kommune und auch in einem Unternehmen habe ich ja ganz, ganz viele Systeme, die da dranhängen. Also ich selbst habe es erlebt, es gab ein kritisches Update, das ist eingespielt worden Und wir mussten es einspielen, weil es wirklich so kritisch war, um diese Sicherheitslücke zu schließen. Und wir konnten es vorher nicht testen. Normalerweise teste ich ja ein Update. Ne? Hat das Auswirkungen auf andere angeschlossene Systeme? Wenn ich noch ein System habe auf meinem Arbeitsplatzrechner zu Hause, ja, da ist das eher unproblematisch. Ja? Wenn mir dann aber ein Druckertreiber auf einmal komplett irgendwas zerschießt, weil der halt angreifbar ist und mein System nicht mehr funktioniert und ich dann mir überlegen muss, rolle ich jetzt dieses Sicherheitsupdate zurück, ein kritisches Sicherheitsupdate zurück, oder verzichte ich dann die Zeit auf das System, ja, dann muss ich halt eine Entscheidung treffen. Und in dem Fall haben wir dann auch gesagt, nee, wir verzichten die Zeit auf das System und dann müssen wir halt Alternativen haben. Und das ist genau das, wo ich auch im Moment so ein bisschen dran arbeite mit meinen Umfragen. Wie sind wir denn überhaupt auf solche Angriffe vorbereitet oder auch auf Ausfälle? Dezember letztes Jahr in Essen, Stromausfall im Rechenzentrum. Ja, da macht man erstmal nichts. Oder wie war das? Der größte Feind der IT ist gelb und hat einen Arm und kommt von Hitachi zum Beispiel, nämlich ein Bagger. Ja, was passiert, wenn ich da was habe, wenn mir ein Bagger, haben wir auch selber schon erlebt, eine komplette Glasfaserleitung zerbröselt? Ja, die muss ich erstmal reparieren. Wenn ich Pech habe, habe ich keine Redundanzleitung. Wenn ich das die Verbindung zwischen zwei Rechenzentren ist, dann stehe ich erstmal da und dann muss ich gucken, welche Alternativprozesse habe ich denn? Was kann ich denn tun, um meine Leistungsfähigkeit oder meine Leistungserbringung aufrechtzuerhalten? Und das ist das, was wir bei uns als Resilienz bezeichnen, diesen Aufbau, mit solchen Krisen umzugehen, ohne dass es zur Katastrophe wird. Das heißt, dass wir menschlich dagegen arbeiten, dass wir uns vorbereiten, dass wir Alternativlösungen haben, weil Plan A vielleicht irgendwann nicht funktioniert, Plan B, Plan C, und dann mal schauen, eventuell muss ich auch mal improvisieren, ja, und dann kommt auch dann in gewissen Bereichen eine Emergenz dazu, das heißt, das System versucht sich selbst zu helfen mit kreativen Lösungen, die nicht vorgedacht sind und die sich dann möglicherweise auch als für die Zukunft hilfreich herausstellen, die dann implementiert werden.
Was macht Kommunen dann angreifbarer als vielleicht andere, weil im Grunde genommen die Angriffsfläche ist ja erstmal für alle gleich und die Arbeit der Täter im Zweifel ja auch, weil sie ja auch hoch automatisiert arbeiten, gerade wenn diese Schwachstellen rauskommen im Scanning. Was können Kommunen vielleicht nicht dagegen halten? Wir haben ja die NIS2-Debatte auch noch im Kopf, wo sie dann da rausgenommen wurden, weil man Angst vor der Finanzierung hatte. Ist das auch ein Grund, was so alles mit da rein fliegt? Was würdest du sagen, warum sind Kommunen vielleicht irgendwie besonders vor Herausforderungen oder was macht sie vielleicht auch angreifbarer als andere?
Technisch angreifbarer würde ich noch nicht mal unbedingt sagen. Weil ja, das ist eigentlich vollkommen egal, ob ich ein mittelständisches Unternehmen habe, sprich ein KMU oder eine Kommune, das ist eigentlich egal. Ich glaube, ein DAX-Konzern hat da etwas andere, auch finanzielle Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Aber auch da ist IT einfach nur ein Kostenfaktor. Ja, IT ist immer dafür da, meine eigentliche Leistung zu erbringen. IT ist nie Selbstzweck. Das heißt, alles, was ich in IT reinstecke, ist erstmal ausgegebenes Geld, was mir kein Geld reinbringt, sondern ich muss es erwirtschaften. Und das ist immer so ein Kostenfaktor zu sagen, was bringt es mir, diesen Invest zu tätigen und was kostet es mich? Das rechnen ganz viele Unternehmen dagegen. Also ich erinnere mich da an meine Zeit beim Raub in Köln, als ich da mal von einer Bank die Aussage hörte, ja, wir wissen, dass unsere Kameras Mist sind, wir wissen, dass die nur schlechte Schwarz-Weiß-Bilder auf Film bringen und wir wissen auch, dass da ein Schild davor hängt. Das ist uns aber egal, weil die neue Kameraanlage kostet mehr, als wir durch Raubüberfälle verlieren. So, das heißt, es ist wirklich ein rein wirtschaftlicher Abwägungsprozess. So, und da haben wir auch als Behörden keine Chance zu agieren, beziehungsweise da, wir können nur beraten, wir können sich verpflichten. Was anderes ist es, wenn ich dann im Bereich NIS2 reinkomme, wenn ich in den Bereich Kritis reinkomme, dann kann ich Vorschriften machen. Aber da sind viele Bereiche eben nicht. Und Kommunen gehören eben auch zu den Bereichen, die nicht unter NIS2 fallen, die auch nicht unter das Kritis-Dachgesetz fallen. Wobei die eine oder andere Kommune sich vielleicht noch, je nachdem wie das Kritis-Dachgesetz gestaltet wird, darin wiederfinden wird, wenn es nämlich Leistungen erbringt, oder wenn sie die Kommune Leistungen erbringt, die durch eine kritische Anlage erbracht werden, nämlich zum Beispiel, wenn es um die Auszahlung Arbeitslosengeld 2 und Ähnliches ging, was ja Bundesleistungen sind, dann kann die Kommune auf einmal Betreiber einer kritischen Anlage werden. Also da muss man schauen, wie die neue Gesetzesregelung aussieht. In der alten wäre es so gewesen. Wir müssen gucken, was in der neuen kommt und daran das auch ausrichten. Aber Kommunen sind nicht grundsätzlich stärker angreifbar. Sie sind aber, was die Auswirkungen angeht, für die Bürgerinnen und Bürger gleichwohl deutlich spürbarer. Wenn ich ein kleines mittelständisches Unternehmen habe, bei uns im Sauerland ganz viele Hidden Champions im Bereich Kfz-Zulieferer. Wenn da ein Unternehmen angegriffen wird, ja, dann habe ich meine Kfz-Hersteller im süddeutschen Raum oder in Wolfsburg sitzen. Die haben dann halt mal kurzfristig ein Lieferproblem, wenn es ganz schlecht läuft, wenn der schlecht vorbereitet ist, wenn er nicht weiter produzieren kann, wenn er nicht weiter liefern kann, der angegriffene Hersteller. Aber da kann ich mir zur Not Alternativen suchen. Es wird relativ schwierig für die Auszahlung von Wohngeld, für die Ausstellung von Totenscheinen oder die Zulassung von Kfz eine Alternative zu entwickeln, wenn ich die nicht vorher entwickelt habe. Das ist genau das, das wollen. Da gibt es keine Möglichkeit zu sagen, ach komm, liebe Kommune XY, mach das mal bitte für mich. Wenn ich das nicht vorbereitet habe, das muss ich vorbereiten. Ich muss ja wissen, welche Kommune hat denn das gleiche Fachverfahren wie ich. Kommen wir zurück zu SIT. Allein für die Friedhofsverwaltung gibt es im Bereich von SIT 4 verschiedene Fachverfahren für die gleiche Leistung. Und wenn ich das aufs Land mir dann anschaue, dann sind das halt nochmal gegebenenfalls ein paar mehr. Und dann muss ich halt erstmal wissen, als Kommune, was sind denn überhaupt meine priorisierten Leistungen? Was muss ich denn erbringen? Und dann muss ich gucken, welche Fachverfahren brauche ich dafür? Welche Leistungen muss ich selber erbringen? Und welche Leistungen erbringe ich im übertragenen Wirkungskreis? Das heißt, was erbringe ich fürs Land und was erbringe ich für den Bund? So, und das muss ich dann entsprechend gewichten. Und da muss ich auch sagen, welche Maßnahmen ich wie wieder anlaufen lasse. Und das trifft nicht immer mit der IT überein. Ich habe letztes Jahr ein sehr interessantes Beispiel halt von Südwestfalen IT gehört. Das größte Problem, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, war das Ausstellen von Totenscheinen, Todesbescheinigungen. Hatte man so überhaupt nicht auf der Agenda, dass das so massive Auswirkungen hat. Aber das war eines der größten Probleme.
Klingt auf jeden Fall auch nach einem sehr, sehr spannenden Thema, wenn es um die Fachverfahren und die IT-Services geht. Da wollen wir gleich auch nochmal mit dir drauf eingehen. Nimm uns aber vielleicht nochmal so ein bisschen mit an Leistungen, die ihr Kommunen auch anbietet. Jetzt ist eine Leistung eurerseits ja auch das Aussprechen von Warnungen, die ihr aufgrund eurer Ermittlungen und Ähnliches ziehen könnt. Wie wird das so in den Kommunen angenommen und was stellst du da fest, wenn du mit Kommunen sprichst, wie sie mit solchen Inhalten umgehen?
Also das ist durchaus unterschiedlich. Wir haben im Wesentlichen sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Wenn wir feststellen, dass es in irgendeiner Kommune eine Sicherheitslücke gibt und wir dann mit den Verantwortlichen der Kommune sprechen, kriegen wir regelmäßig sehr, sehr positive Rückmeldungen. Dann wird das behoben, dann arbeiten wir auch gemeinsam dran, wie wir das System entsprechend sicher machen können oder wir schauen einfach. Wir haben letztens einen Sachverhalt gehabt, da haben wir tatsächlich ein System identifiziert. Das war nicht in Nordrhein-Westfalen, das war woanders, gar nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Da sind wir aber dann auch hingegangen nachts und haben nachts wirklich den Betreiber sozusagen aus dem Bett geklingelt, haben gesagt, pass mal auf, du hast ja ein System, das ist aus dem Internet angreifbar, das ist verfügbar. Der hat sich das überprüft, hat gesagt, ist nicht so schlimm, ist nur ein Testsystem. Danke für den Hinweis, aber auch das nehmen wir aus dem Netz. Was wir gemacht haben, ist, wir haben weitergeguckt und haben festgestellt, lieber Betreiber, du hast noch 5 andere Systeme, die wir im Netz gefunden haben, die genauso konfiguriert sind. Lass uns mal gemeinsam draufschauen. Dann haben wir mit dem gemeinsam tatsächlich geguckt, welche Systeme sind dann noch entsprechend im Netz mit den gleichen Konfigurationen erreichbar. Das Ganze heißt bei uns, hat einen Fachbegriff, natürlich Gefahrenabwehr. Dafür sind wir dann auch entsprechend zuständig. Es gibt dummerweise keine Gefahrenabwehrbehörde, in dem Fall für den Bereich Cybersecurity, die überall zuständig ist, weil grundsätzlich ist solche Aufgabe Gefahrenabwehr Ländersache. Wir haben unser CERT in Nordrhein-Westfalen. Andere Länder haben auch ihre Landes-CERTs. Teilweise wird das im Norden durch das CERT Nord abgebildet. Aber solche Sachen sind halt die Sachen, die wir, wenn wir es feststellen, auch tatsächlich einfach gucken und schauen, was können wir tun, um diese Gefahren einfach abzuwehren, damit keiner auf die Systeme kommt, die Kommunen zu schützen. Das ist natürlich für die öffentliche Verwaltung nochmal was ganz Besonderes. Das machen wir aber auch, wenn wir es feststellen, schauen wir auch bei entsprechenden Unternehmen, wenn wir Hinweise bekommen. Wir sind ganz häufig auch bei Unternehmen klingeln da, versuchen jemanden zu erreichen, weil solche Warnungen dummerweise meistens nach Geschäftsschluss kommen, versuchen dann die zu erreichen und sagen, Leute, ihr habt da ein kleines Problem. Und manchmal haben wir dann auch tatsächlich das Problem, dass die Geschädigten sagen, ja, kann ja jeder kommen. Unsere Systeme sind sicher. Wir haben es auch schon erlebt, dass wir am Freitag ein Unternehmen gewarnt haben und am Sonntag kriegt man einen Anruf, oh, wir sind voll verschlüsselt. Dann können wir leider auch nichts mehr schön machen. Das ist dann blöd. Weil wieder schön machen tun wir nicht. Wir helfen natürlich bei der Krisenbewältigung als Polizei, wenn wir angerufen werden. Wir gucken auch mit unseren Mitteln drauf forensisch, weil wir natürlich selbst Beweise brauchen. Aber wieder schön machen muss halt jemand anderes.
Fahrt ihr also unter Umständen dann auch mal mit dem Streifenwagen vor, wenn ihr mal so, ich sag mal, fünfmal angerufen habt und ihr denkt, okay, jetzt ist vielleicht noch jemand zu sprechen vor Ort und man wird hier geghostet, oder ist das so eine Wunschvorstellung von mir?
Nee, das ist keine Wunschvorstellung. Also wir haben es tatsächlich schon gehabt, dass wir in Zivil, weil wir wollen natürlich das Unternehmen auch nicht irgendwie in Verruf bringen. Deswegen versuchen wir erstmal in Zivil und unauffällig da vorbeizufahren und zu sagen, hey Leute, ihr habt ein Problem. Aber auch da wirkt unsere Prävention. Da haben wir gesagt, ja, wir haben von falschen Polizisten, haben wir schon gehört. wir glauben, dass ihr von der Polizei seid. Dann haben wir tatsächlich auch einen Streifenwagen dazugerufen und haben gesagt, ja, das sind die Kolorierten und wir sind wirklich von der Polizei und ihr habt hier ein Problem und ihr habt jetzt seit 3 Stunden einen Täter im Netz und der ist gerade aktiv. Und dann haben wir gesagt, oh, was wirklich? Dann sind wir rein, haben auch tatsächlich die Spuren gefunden, die wir erwartet haben, haben das System vom Netz getrennt und haben das Unternehmen davor bewahrt, tatsächlich verschlüsselt zu werden. Das war übrigens eine Nacht, es war wirklich eine Nacht, wir haben da wirklich morgens bis 3 Uhr gesessen, haben wir in Nordrhein-Westfalen 17 Unternehmen gehabt. Bundesweit waren es ein paar mehr. Aber da fahren wir halt auch wirklich mit allem, was wir haben, raus mit unseren Kreispolizeibehörden gemeinsam und warnen die Unternehmen einfach, damit da nichts passiert. Na, die Systeme sind dann einfach aber auch kaputt. Auch das will manch einer nicht wahrhaben. Ich sag mal, kaputt ist kaputt. Ne? Ich kann das nicht wieder schön machen. Das System muss ich dann halt schon wieder ein bisschen intensiver betreuen und mir anschauen und gucken, wo ist der Täter dann reingekommen, was hat er denn gemacht? Weil, na, wenn ich mir vorstelle, dass so ein Lateral Movement, also das Ausbreiten im System, im Schnitt 48 Minuten dauert mittlerweile, da waren wir vor 2 Jahren noch bei 73 Minuten. Also da, auch da werden die Täter deutlich schneller. Und der schnellste Übersprung ins Netz ist 51 Sekunden. Und danach sehe ich den Täter im Netz nicht mehr, wenn ich Pech habe. Ja, und das ist halt der Punkt, wo wir versuchen, den Unternehmen zu helfen, auch zu sagen, auch mit unserer Technik, dann bringen wir einfach mal einen Kollektor aus und gucken, was ist denn in der letzten Zeit passiert, wo haben wir Antiforensikmaßnahmen der Täter, wo sind Logdateien gelöscht worden und Ähnliches. Also das versuchen wir auch, weil das braucht man natürlich auch wieder für uns als Beweismittel. Ja, wir machen es nicht für die Unternehmen, sondern wir machen es im Rahmen unserer Strafverfolgung.
Also wenn bei euch mal die Polizei klingelt und es geht um einen Täter im Netzwerk und keinen Täter innerhalb der Firma, der vielleicht zu schnell gefahren ist oder sonst was, dann hört auf jeden Fall gut zu. Wobei ich wäre auch skeptisch, wenn da 2 Leute stehen und sagen, wir würden gerne einmal in ihr Rechenzentrum. Wir haben da was gesehen, aber ist auf jeden Fall auch ein guter Weg, dass es sowas gibt und dass die Polizei und auch die Strafverfolgungsbehörden quasi diesen Transfer schaffen von der echten Welt in die digitale Welt und dann eben auch bei den Unternehmen, wenn es sein muss, vor der Tür stehen.
Bevor wir auf die Fachverfahren gucken und gucken, wie die Dokumentationsquote da so aussieht, nehmen wir uns vielleicht mal mit in so eine grobe Quote, was du sagen würdest, wenn ihr irgendwo anklopft oder irgendwo ranfahrt und die Unternehmen benachrichtigt, wie viele werfen die Hände nach oben und drehen sich im Kreis und wissen nicht, was sie tun sollen und wie viele sind gut vorbereitet? Kannst du uns mal so einen ungefähren Anhaltspunkt geben?
Also lässt sich relativ schwer schätzen. Was wir feststellen ist, dass wir relativ häufig tatsächlich einen Fokus auf die IT haben. Und was die Unternehmen im Wesentlichen nicht haben, ist tatsächlich, dass BSI Standard 200-4 Business Continuity Management, also genau der Part, der wird relativ häufig eher stiefmütterlich behandelt. Und dann stellen wir schon mal eine Frage, auch so,
die man nicht beantworten kann.
Ja, doch.
Oder die entsprechend nicht beantworten können, weil sie die Vorarbeiten nicht gemacht haben.
So eine Frage, wie lange sind sie denn zahlungsfähig?
Ja, ja, es ist eine gute Frage, genauso wie die Frage, die mit Sicherheit auch kommt in Richtung, zum Beispiel bei Kommunen in Richtung wichtiger Fachverfahren oder bei anderen Unternehmen in Richtung wichtiger IT-Services, um ein Gefühl davon zu kriegen, mit was man zu tun hat, was vielleicht auch eine gewisse Priorität genießt. Und die Dokumentation darum ist mit Sicherheit eine sehr wichtige. Du hattest es eben schon angesprochen. Nehmen wir uns vielleicht mal noch so ein bisschen mit in die Richtung. Wie sieht es da bei Kommunen aus und wie kompliziert ist das vielleicht auch als Kommune? Weil du hast eben schon mal so unterschiedliche Fachverfahren auch innerhalb eines Bereichs angesprochen. Aber wenn man mal so heute guckt, was so eine Kommune alles auch an Leistung erbringt, dann ist das mit Sicherheit auch kein Einseiter.
Nee, also auf gar keinen Fall. Die Anforderungen, die an Kommunen gestellt werden, was die Leistungserbringung angeht, das wird ja auch immer mehr. Es werden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz übertragen an die Kommunen. Arbeitslosengeld 2 hatten wir gerade schon angesprochen, Sozialhilfe, Wohngeld, was auch immer mit Zahlungen zu tun hat. Ist ja ganz viel, was im übertragenen Wirkungskreis erfolgt. Dazu kommen dann noch die originären Aufgaben wie Kindswohlgefährdung, Gesundheitsamt, Veterinäramt und so weiter, wo ja auch ganz, ganz, ganz viel dranhängt immer. Und na, Friedhofswesen hatten wir gerade schon angesprochen. Es ist relativ schwierig, Leute zu bestatten, wenn ich kein Friedhofswesen mehr habe. So banal das klingt, aber das sind tatsächlich Probleme, die dann irgendwann mal anfangen durchzuschlagen. Und da muss ich irgendwie eine Lösung dafür finden. Was wir, und das habe ich selber auch festgestellt als IT-Projektleiter, wo wir uns teilweise vielleicht gar nicht so die Gedanken drüber gemacht haben, sondern erst, wenn es das erste Mal auftritt, ist halt auch dann die Frage, welche Software steckt eigentlich in meiner Software? Na, SolarWinds, Log4j, alles so Stichworte, wo ich mich dann auch mal frage, Moment, habe ich das eigentlich selber verbaut? Und das sind so Punkte, wo ich dann auch mal, wissen wir eigentlich, was bei uns drinsteckt? Das heißt, selbst wenn eine Information kommt, und du hast gerade eine Information gefragt, in Nordrhein-Westfalen haben wir den kommunalen Warn- und Informationsdienst. Da kann sich jede Kommune registrieren lassen. Na, wir haben die BSI-Warnungen und alles, was irgendwo entweder vom BSI kommt oder eine CVI-Nummer hat, wird darüber verteilt von unserem ZERT in Nordrhein-Westfalen. Also die sind da sehr, sehr rührig, einfach auch um da diese Information zu steuern, um die Kommunen in die Lage zu versetzen, tatsächlich selbst zu handeln und aktiv zu werden. Aber dann auch die Frage, wenn ich so eine Meldung lese, weiß ich denn überhaupt, dass ich das irgendwo bei mir drin verbaut habe? Weil ich muss ja gar nicht unmittelbar betroffen sein, sondern ich bin mittelbar betroffen. So, und das ist das, na, da gibt es einen schönen Begriff für S-Bomb, Software Bill of Materials. Das wissen viele gar nicht. Die wissen gar nicht, was verbaut ist. Ich musste bei meinem Hersteller auch nachfragen, sag mal, habt ihr das verbaut? Und dann sagt er, ja, da und da oder das und das. Aber aufgrund der Konstellation aktuell keine Angriffsvektoren verfügbar dafür. Okay, kann ich mich erstmal ein bisschen entspannter zurücklehnen, muss es aber trotzdem beheben. Ja, also das sind so die Punkte, wo auch egal, ob es ein Unternehmen oder eine Kommune ist, alle die gleichen Herausforderungen haben, nämlich festzustellen, wenn so eine Warnung kommt, A, bin ich betroffen, B, was kann ich dagegen tun? Habe ich ein ordentliches, sauberes Risikomanagement, dass ich überhaupt weiß, betrifft mich diese Meldung überhaupt, weil aufgrund meiner Netzwerkkonfiguration ich entsprechend erreichbar bin oder nicht. Wenn ich keine Internetanbindung habe, dann ist das relativ einfach zu sagen, ja, bin ich nicht betroffen. Wenn ich aber doch eine Internetanbindung habe, dann muss ich auch mal schauen, wie ist das System erreichbar? Wie ist es geschützt? Welche sonstigen Maßnahmen habe ich getroffen, um einen solchen Angriff zu erschweren oder gar zu vereiteln? Was kann ich an Monitoring-Maßnahmen draufsetzen? Kann ich das Logging hochfahren, damit ich feststelle, wenn da jemand versucht, diese Schwachstelle auszunutzen? Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich da nach vorne zu bringen und auch wirklich, wie wir immer bei der Polizei sagen, vor die Lage zu bringen und sagen, bis irgendwas entsprechend an Patches draußen ist, wenn so eine Meldung kommt, lass es einfach beobachtet weiterlaufen. Oder, und das habe ich schon von Netzwerkpartnern gehört, die gesagt haben, wenn ein kritisches Update Hersteller XY rauskommt, dann schalten wir das System einfach ab. Was ist nicht produktionsnotwendig, bis das Patch da ist? Dann machen wir halt keine Videokonferenzen, dann machen wir halt das nicht oder jenes nicht. Dann ist das einfach so. Also teilweise, weil auch die Updates nicht geladen werden können, weil dann auf einmal die Server überlastet sind vom Hersteller. Auch das haben wir schon erlebt, dass wir auf einmal gar nicht mehr an die Updates rankommen, sondern ich sag mal mit einem halben Tag Verzögerung erst die ziehen können. Ja, und bei einer Viertelstunde Ausnutzungszeit ist das ein bisschen blöd. Sind die Systeme teilweise abgeschaltet worden? Auch das haben wir schon erlebt.
Was würdest du sagen, sind so Beispiele, die in eine gute Dokumentation, zum Beispiel jetzt bei Kommunen im Bereich Fachverfahren, was in so eine gute Business Impact Analyse reingehört, um zu verstehen, okay, was habe ich eigentlich alles? Was kann das auch verkraften, sage ich jetzt mal, mein Verfahren dahinter oder mein IT-Service? Was kann ich dem zumuten und wo sind vielleicht auch Grenzen?
Also was ich mir auf alle Fälle überlegen sollte, ist, was sind meine priorisierten Leistungen, die ich selbst als Kommune erbringen muss? Wenn ich im Verbund arbeite, kann es ja sein, dass ich mir Leistungen mit anderen Kommunen teile. Ich erbringe die eine Leistung, die andere Kommune erbringt die andere Leistung für mich. Deswegen gibt es da auch kein, ich sag mal, allgemeingültiges Verzeichnis zu sagen, als erstes das, als zweites das, als drittes das. Sondern das muss ich mir als Kommune schon selber anschauen. Sein. Was sind die Leistungen, die ich selber erbringe und die ich auch im übertragenen Wirkungskreis erbringe? Das muss ich priorisieren. Was ist in meinem Zuständigkeitsbereich die Leistung Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6? Und so muss ich das runterbrechen. Und da muss ich einfach schauen, was brauche ich dafür für Fachverfahren? Idealerweise kann ich auch noch sagen, okay, ich habe die Daten für diese Fachverfahren auch nochmal separat irgendwo liegen und nicht nur ein Gesamtbackup. So, und dann kann ich mir auch noch zusätzlich überlegen, wer hat denn das gleiche Fachverfahren in der Umgebung? Wer könnte denn für mich diese Aufgabe im Impact-Fall übernehmen? Bypass-Landkarte als Stichwort. Ja? Wer könnte für mich diese dann im Rahmen eines vorbereiteten, auch vorbesprochenen Amtshilfeersuchens diese Aufgabe übernehmen? Wem kann ich das dann schicken und wer ist dann nicht überrascht und sagt, ups, habe ich jetzt nicht mitgerechnet? Oder auch, wer hat das gleiche Fachverfahren und kann mir beim Wiederaufbau wieder helfen? Weil wenn ich ein oder zwei Leute habe, die meine Fachverfahren betreuen, dann muss ich auch daran denken, die brauchen auch mal ein Wochenende, die brauchen auch mal eine Pause, die haben vielleicht auch mal Urlaub vorgeplant mit der Familie. Und wenn ich die ganze Zeit des Wiederaufbaus in einem Stück einsetze, dann habe ich die anschließend nicht mehr. Dann sind die weg, weil die einfach kaputt sind, die sind krank. Und das dürfen wir auch als Arbeitgeber dann einfach nicht zulassen, sondern wir müssen gucken, wo kriegen wir jemanden her? Und es hilft in solchen Fällen auch nicht zu sagen, ach, ich nehme mal irgendeinen Dienstleister, der wird das schon können. Meistens können selbst die Hersteller dieser Verfahren die Implementierung mit den Daten nicht in dem Maße vornehmen, wie die Kommunen das selber können, die damit arbeiten, beziehungsweise die Betreiber dieser Fachverfahren, die technischen Betreiber dieser Fachverfahren. Da muss ich mal überlegen, wer kann mir helfen, meine Verfahren wieder aufzubauen und wen kann ich vielleicht mal fragen, ob er mir auch mal für ein oder zwei Wochen eine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, weil die fachlich einfach das Know-how mitbringt, um mein Verfahren wieder an den Start zu bringen. Ja, und dann im Nachgang, während das die Leistung an anderer Stelle erbracht wird, das Ganze wieder aufzubauen, sodass ich wieder in die Leistungserbringung einsteigen kann. Ja, das sind so die Überlegungen, wo ich auch sage, da könnte man sich vordenken, wie da die tatsächliche Vorbereitung ist. Das ist gerade Gegenstand meiner Studie, wo wir auch sehr gute Rücklaufquoten haben, was es angeht, insbesondere aus den Städten, weil wir das auch mit Unterstützung des Deutschen Städtetages, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Unterstützung, durchführen konnten. Da sind wir aber gerade noch in der Auswertung. Da habe ich noch keine finalen Ergebnisse.
Marcel, so aus der Sicht des Krisenmanagers, ich würde sagen, da deckt sich wahrscheinlich vieles mit deinen Meinungen, was man so alles gebrauchen könnte in dem Szenario. Mit Sicherheit auch ein Grund, warum wir das in unserem Incident Response Service ja auch in unserem Onboarding mit verankert haben. Ja, was ist so deine Sicht darauf? Deckt sich vieles, oder?
Ja, es deckt sich sehr, sehr vieles. Vor allen Dingen die Vorbereitung zu sagen, wann steht was, an welcher Stelle, um gezielt auch Services wieder anlaufen zu lassen. Ich kenne das aus Unternehmen, wenn mal was nicht funktioniert, dann stehen sie ja alle erstmal da und jeder Bereich an sich sagt, okay, ich bin hier irgendwie der Wichtigste im Unternehmen und hebt erstmal die Hand. Und wenn man das vorher nicht vorbereitet hat, dann ist ja immer der am lautesten schreit, dann wahrscheinlich auch der Erste, der irgendwie seinen Service wieder restored bekommt. Aber ob das dann wirklich das ist, was die Wertschöpfung eines Unternehmens ausmacht, das ist dann immer die Frage der Fragen. Und im kommunalen Bereich ist halt noch viel mehr Politik im Spiel. Da gibt es sicherlich auch sehr viele Überschneidungen zu dem, was im Unternehmen passiert, dass alle die Hand heben und sagen, okay, aber mein Bereich, ich muss dies auszahlen, ich muss das bearbeiten, hier gehen keine Totenscheine mehr raus, aber was mit den Blitzerfotos und. Das sind ja alles Dinge, die man im besten Fall dann auch vorbereitet hat und eben nicht erst dann dasteht und sich da mal die Gedanken gemacht hat, zu sagen, ich priorisiere und alle richten sich auch danach und es gibt einen abgestimmten Vorgehensweg, der dann eben sagt, okay, mal angenommen, Totenschein vor Blitzerfoto, so mal ganz salopp gesprochen, so wie es dann eben auch in Wirtschaftsunternehmen der Fall ist.
Dirk, wer kann denn sowas am besten entscheiden? Also wenn man jetzt mal auf Unternehmen guckt, dann ist das mit Sicherheit immer irgendwo der Geschäftsführer, der vielleicht so einen Gesamtüberblick hat auch über das Gesamtunternehmen und die gewissen Bereiche einschätzen und priorisieren kann. Natürlich mit den, sag ich mal, notwendigen Informationen, die er dafür braucht. Wenn man jetzt mal auf eine Kommune guckt, du hast eben schon mal gesagt, ja, eine IT ist dann häufig irgendwie so der allererste, wo man hingejagt wird. Aber um, sei jetzt mal, Geschäftsanforderungen oder Fachverfahrensanforderungen zu definieren und Priorisierung dafür festzulegen, ist es ja auch außerhalb der IT am besten aufgehoben.
Ja, also idealerweise habe ich in so einem Sachverhalt einen Notfall- oder Krisenstab, den ich dann aufrufe, wo auch die betroffenen Abteilungen mit abgebildet sind. Aber wie ihr schon selber gerade gesagt habt, idealerweise habe ich gewisse Entscheidungen vorbereitet. Bei uns Polizei hat das kalendermäßig vorbereitet. Das heißt, ich weiß, welche Fachverfahren meine priorisierten sind. Weil wenn ich das im Notfall mache, in der Krise mache, A, kostet mich das Ressourcen, die ich an der Stelle eigentlich überhaupt nicht habe. Die brauche ich eigentlich für ganz andere Sachen. Und wenn ich mich dann dahinsetze und mir Gedanken mache, was ist denn jetzt eigentlich das Wichtigste, die Entscheidung im Nachgang wird die eh falsch sein, weil irgendjemand dann sagt, ja, war jetzt doch blöd. Wenn ich das in Ruhe machen kann, wenn ich das in Ruhe vorbereiten kann, Planentscheidungen vorbereiten kann, die ich einfach ziehe und sage, stimmt das alles noch so? Auch die Aufbauorganisation, die ich dann fahre, das heißt mein Krisenstab, dass der vorbereitet ist, dass ich weiß, wen ich nehme. Wir haben einfach mal auch in der Untersuchung die Frage gestellt, liebe Kommunen, habt ihr eigentlich Zugriff auf eure Verträge, wenn eure IT ausfällt? Wisst ihr überhaupt, was ihr abrufen könnt? Wisst ihr, wo ihr was habt? Habt ihr eine alternative IT, wenn eure Kommunikation ausfällt? Voice-over-IP. Wenn das Rechenzentrum platt ist, habe ich kein Telefon mehr. Ja, dann wie kommt ihr an Handynummern ran? Habt ihr Notfallpläne? Habt ihr ein Notfallhandbuch? Das Ganze beleuchte ich mit der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg unter dem Stichwort kooperative Resilienz. Das heißt, die Kommunen gemeinsam aufzubauen und zu sagen, wer kann wen unterstützen? Weil eine Kommune kann die Leistungserbringung in so einem Fall meistens nicht mehr alleine stemmen. Einen Tag geht das, zwei Tage geht's auch. Dann gibt's halt mal keine Fahrzeugzulassung. Das ist ärgerlich. Das kostet auch Geld. Das kostet ein Autohaus Geld. Das kostet auch andere möglicherweise dann an anderer Stelle etwas. Aber das ist auch so ein Punkt, im Vorfeld festzulegen, wie lange kann und möchte ich eigentlich gewisse Sachen dulden? Na, ich muss auch ein entsprechend breites Kreuz haben, zu sagen, ja, das halte ich aus, dass ich diese Leistung nicht erbringen kann, bis zum Zeitpunkt X und danach übernimmt XY. Im Rahmen der kooperativen Resilienz zu sagen, wer kann mich unterstützen? Ich kann ja relativ schnell absehen, dass ein solcher Sachverhalt länger oder kürzer dauert. Also spätestens nach 12 Stunden würde ich sagen, wir haben es noch nicht wieder am Laufen, wir müssen langsam wieder anfangen. Ich würde jetzt mal die Karte X ziehen und sagen, okay, jetzt arbeiten wir mit dem entsprechenden Krisenstab und rufen mal die entsprechenden Vorbereiteten anhand der Bypass-Landkarte. Fangen wir schon mal an zu telefonieren. Könnt ihr uns unterstützen? Könnt ihr das übernehmen? Wir wissen noch nicht, wie lange es dauert. Ja, und wenn es 3 Tage dauert und die übernehmen das 3 Tage, ist das in Ordnung. Habe ich eine vorbereitete, sag mal, alternative Webseite, wo ich meine Bürgerinnen und Bürger informieren kann? Wie kriege ich meine Informationen an die Bürger? Gehe ich proaktiv ran und sage, wir haben ein Problem und ich kommuniziere das nach außen und das ist die Alternativlösung. Leute, ihr kriegt eure Leistung, aber bitte wendet euch da an. Ihr müsst ein bisschen fahren. Ja, tut uns leid, aber wir arbeiten dran, dass alles schnellstmöglich wieder ans Laufen kommt. Oder agiere ich reaktiv auf Presseanfragen? Und das muss ich mir einfach vorher überlegen. Weil wenn ich es mir im Moment des Geschehens überlege, dann habe ich auch keine Kernbotschaften vorbereitet, dann ist die Pressestelle nicht vorbereitet. Und die Frage, wer soll es denn am Ende entscheiden, wer die Idee gestellt hat, am Ende entscheidet der Hauptverwaltungsbeamte der Kommune, was wie gemacht wird. Na, der Krisenstabsleiter bereitet es vor, aber der Hauptverwaltungsbeamte, der muss am Ende dafür auch die Verantwortung tragen, was er entschieden hat. Und deswegen ist eine Vorbereitung auch für einen Hauptverwaltungsbeamten sehr, sehr wichtig. Die Frage, die ich auch noch nicht beantworten kann, ist, ob sich darüber alle Hauptverwaltungsbeamten im Klaren sind.
Jetzt hast du die kooperative Resilienz ja als eine Art Lösungsszenario für gerade auch die Vielzahl der Fachverfahren und vielleicht auch den bisher sehr undurchsichtigen Übernahmen und Stellen dort genannt. Jetzt haben wir eingangs aber ja auch nochmal über das Thema der Finanzierung und von Budgets gesprochen. Wie würde denn da so das Modell der kooperativen Resilienz eingreifen, wenn es um die Budgets der einzelnen Kommunen geht?
Ja, wir haben auf der einen Seite ich sag mal, die IT-Budgets, wo ich dann gewisse Sachen, sag mal, kaufen kann, vorbereiten kann im IT-Bereich. Auf der anderen Seite geht es ja dann darum zu sagen, wie schließe ich Verwaltungsvereinbarungen? Wie kann ich denn eine Amtshilfe vorbereiten? Wie kann ich eine Bypass-Landkarte erstellen? Wer kann mir dabei helfen? Ich glaube, das sind keine so großen Aufwände, wenn ich mir darüber Gedanken mache, tatsächlich zu sagen, welche Maßnahmen muss ich treffen? Wer kann mich dabei unterstützen? Da habe ich jetzt auch noch keine abschließende Lösung für zu sagen, wie macht man es denn? Wer macht es mit wem? Weil da gehört natürlich dann auch noch einiges dazu zu sagen, wenn ich sowas vorbereitet habe, dann muss ich mir auch Gedanken machen, ich soll es vielleicht auch mal üben. Ich sollte auch tatsächlich mit dem Krisenstab mal zusammenkommen oder nicht nur mit dem Krisenstab, IT sollte üben, Krisenstab sollte üben, auch separat üben, einfach um erstmal zu schauen, passt eigentlich das, was ich mir überlegt habe, was ich aufgeschrieben habe. So, und dann gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, im kommunalen Verbund das Ganze entsprechend dann auch abzurufen, aufzurufen, wie auch immer, da sich zu überlegen, wie das geht. Und vielleicht ergibt sich ja aus unseren Forschungsvorhaben dann auch noch ein Ansatz zu sagen, okay, so könnte man es machen. Dann wird es da sicherlich auch das ein oder andere Angebot geben, was dann daraus entwickelt wird.
Jetzt haben wir beim Podcast ja auch dieses Jahr das Jahr der Kooperation ausgerufen. Einen Trend, den man ja auch sehen kann in Deutschland, ist, dass immer mehr kommunale Dienstleister Dienste übernehmen. Wir haben vorhin über Südwestfalen gesprochen. Wie siehst du das, wenn jetzt Kommunen anfangen, quasi alles auf einen Dienstleister auszulagern? Ist das dann auch kooperative Resilienz dadurch, dass, sag mal, zwei für den Schutz verantwortlich sind? Oder wie kann man das benennen?
Das würde ich ein bisschen anders sehen, weil das ist tatsächlich die Übertragung einer Teilaufgabe. Die kooperative Resilienz zielt nicht auf die IT ab, sondern die zielt darauf ab, auf die Leistungserbringung. Und IT ist eine andere Baustelle, sondern die Resilienz ist in unserer Auffassung, da sind wir uns auch mit der Helmut-Schmidt-Universität einig, das, was danach kommt. Wie kann ich eine Krise bewältigen? Wie kann ich bestmöglich aus einer solchen Situation wieder in den Alltagsbetrieb gehen? Weil es ist ja vorher irgendwas passiert. Und vorher die IT-Dienstleister, das hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite, wenn ich einen starken Dienstleister habe, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, gewisse Verfahren zu bündeln, eine Standardisierung herzustellen, gewisse, ich sag mal, Sicherheitsmechanismen als Standard vorzugeben. Das heißt, wenn ich mich diesem Dienstleister anschließe, dann habe ich auch die Verpflichtung, gewisse Sicherheitsstandards einzuhalten. Ne? Nicht jeder macht seins und bringt ja own device. Und ach übrigens, ich habe ein Fachverfahren, das heißt Friedhof Schnullipups 3. Es gibt tatsächlich solche komischen Namen, aber tatsächlich so, na, ich habe eine Excel-Anwendung gestrickt und so. Nein, das muss dann alles wirklich strukturiert sein. Da muss eine entsprechende Sicherheitsprüfung durchgeführt werden. Da muss ein entsprechendes Verfahrensverzeichnis erstellt werden. Das habe ich natürlich bei einem beim Dienstleister ganz anders. Es erfordert mehr Aufwand, es sind andere Prozesse und was jetzt ganz wichtig ist, ich muss mit dem Dienstleister auch die Weisungsbefugnis klären, weil ich als Kommune bin der Datenverarbeiter und der Dienstleister ist mein Auftragsdatenverarbeiter. Das sieht der ein oder andere vielleicht ein bisschen anders. Und sagt, ja, also wir bestimmen, wo es lang geht. Die Kommune hat immer noch die Verantwortung dafür. Auch das darf man nicht vergessen. Auch der Hauptverwaltungsbeamte ist verantwortlich dafür, was der IT-Dienstleister macht. Das heißt, ich habe Vorteile dadurch. Nachteil sieht man selbst bei Südwestfalen-IT. Wenn was passiert, dann trifft es gleich ganz viele. Und deswegen ist tatsächlich die Frage, ist es sinnvoll, sich auf einen großen Dienstleister zu konzentrieren? Mache ich mehrere Dienstleister? Wie kann ich eine Redundanz schaffen? Und unabhängig von der technischen Redundanz, immer die Frage dahinter, wie kann ich meine Resilienz steigern? Und das ist egal, ob ich Kommune bin und oder Unternehmen oder sonstige Behörde. Wie kann ich es schaffen, bei einem Vorfall, bei einem Impact tatsächlich mich selbst handlungsfähig zu halten? Das sind Gedanken, die wir uns als Polizei natürlich auch machen. Was muss ich tun, damit ich weiterarbeiten kann? Ne? Und das hat mit dem Dienstleister überhaupt nichts zu tun, sondern Dienstleister ist die technische Seite, die mir hilft, meine Aufgabe zu erfüllen. Aber die Aufgabenerfüllung, das ist das, worüber ich mir Gedanken machen sollte. Und das ist das, was, glaube ich, noch nicht in allen Köpfen angekommen ist.
Dann nutzen wir heute mal den Blick in die Vergangenheit, nämlich auf die Südwestfalen-IT, um einen Blick in die Zukunft zu nehmen. Und zwar in unserem Ausblick dir die Frage zu stellen, inwiefern vielleicht auch dieses Ereignis rund um die Südwestfalen-IT etwas, sag ich mal, verändert hat oder vielleicht auch Kommunen wachgerüttelt hat, um in Zukunft vielleicht solch ein Großschadensereignis, nenne ich es jetzt vielleicht mal auch mal, minimieren? Oder ist alles wie bisher?
Also in Nordrhein-Westfalen haben wir ja zum einen den IT-Sicherheitscheck für Kommunen angeboten vom MHKWD, Ministerium für Heimat, Kommunales, Digitalisierung und Bau. Zusätzlich ist jetzt da noch abgeschlossen worden DigiSOS, das heißt die Möglichkeit, Dienstleistungen abzurufen im Incidentfall. Das sind schon sehr gute Schritte in die richtige Richtung. Was mir da jetzt, was ich zumindest noch nicht so in der Form gesehen habe, ist der Part zu sagen, die Vorbereitung. Zu sagen, was kann ich an Präventionsarbeit machen? Was kann ich an tatsächlich, ich sag mal, Alternativszenarien erarbeiten? Was kann ich an Übungen machen? Was kann ich tatsächlich, wie gesagt, an Vorbereitung machen, damit entweder etwas nicht passiert, auch das muss ich ja ganz bewusst entscheiden und muss ich angehen, oder die andere Seite, wenn was passiert, und auch dafür plädiere ich einfach, nicht nur zu sagen, ich mache alles dafür, dass nichts passiert und dann wird auch nichts passieren, sondern ich sage, ich mache das eine, aber auch das andere. Das heißt, ich bereite mich vor, wenn was passiert, was kann ich dann tun, damit ich weiter leistungsfähig bin? Vielleicht eingeschränkt leistungsfähig, aber zumindest handlungsfähig und dann möglichst schnell
würdest
wieder nach
vorne. Würdest du auch sagen, dass die Kommunen selber halt das auch wahrgenommen haben, dass sie das tun sollten? Also ich habe wahrgenommen, also ihr macht einige oder es wurden einige Angebote vielleicht auch neu geschaffen im Rahmen dieses Szenarios. Werden diese Angebote auch angenommen und sind die Kommunen jetzt vielleicht auch anders sensibilisiert durch so ein Szenario oder durch auch verschiedene Szenarien, die es in der Vergangenheit gab, da mehr, sag ich mal, auch Vorarbeit reinzustecken, um resilienter zu werden?
Also ich habe auch auf Veranstaltungen wahrgenommen, dass Kommunen, insbesondere die, die vom SRT-Vorfall betroffen waren, sehr wohl wahrgenommen haben, dass es nicht nur um die Techniklösung geht, dass man aber noch nicht so das Angebot gefunden hat, zu sagen, hey, in die Richtung geht's jetzt präventiv und in der Richtung geht's Vorbereitung. Was man teilweise wahrgenommen hat, das ist mir auch bei Vorträgen geschildert worden, sagen wir so, ja, dann kam jemand um die Ecke und sagt, dafür haben wir folgende technische Lösung, das möchten wir euch verkaufen. Lösung 1, Lösung 2, Lösung 3. Und wenn ihr die installiert, dann kann euch nichts mehr passieren. Es könnte so einfach sein, aber da sagen auch die Techniker, Leute, ihr wollt uns was verkaufen. Also A, ist das nicht die Lösung für mein Problem, und B, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wir möchten auch mit Herstellern vertrauensvoll zusammenarbeiten, und das ist halt wirklich so das Spannungsfeld zwischen denen, die dann wirklich verkaufen wollen, und auf der anderen Seite dann den Kommunen, die wirklich eine Leistung brauchen, die zu ihnen passt. Und das ist, da erlebe ich immer noch ein Spannungsfeld, und auch was dann die, ich sag mal, die Vorbereitung angeht. Ich habe auch mit einigen CISOs gesprochen, die gesagt haben, hey, wir finden das total spannend, mal zu schauen, was können wir denn uns gegenseitig unterstützen und Ähnliches. Aber das Ganze ein bisschen strukturiert anzugehen, das wäre, glaube ich, etwas, was uns nach vorne bringen könnte, dass man sich da strukturiert Gedanken macht, in welcher Art und Weise kann man das aufbauen. Nur in die Eigenverantwortung der Kommunen zu legen, das ist natürlich eine Möglichkeit, weil wir haben die kommunale Selbstverwaltung. Aber wenn die Kommunen sich einig sind und sagen, hey, wir möchten das, dann ist das vielleicht auch was vom Land oder auch vom Bund unterstützt werden kann. Einfach, damit wir mit unseren Behörden für unsere Bürgerinnen und Bürger die Leistung erbringen können. Weil wir machen es ja nicht für uns selbst, wir verwalten uns ja nicht selbst. So schön ist das nicht, sondern wir haben eine Leistung zu erbringen. Und wir sind für die Menschen da und nicht für uns.
Absolut. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Dirk, vielen Dank für all die Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast aus deiner Polizeiarbeit und auch aus deiner Forschung. Sehr spannend, mit dir einen Blick auf die Kommunen zu werfen, und ich finde es einen perfekten Schlusspunkt. Also ganz, ganz lieben Dank an dich.
Vielen Dank, dass es möglich war.
Die letzten Worte hat wie immer Marcel.
Ja, zeigt sich ja wieder, dass wir mit dem Jahr der Kooperation ja, glaube ich, ganz gut unterwegs waren.
Perfekt.
Und wir laden uns natürlich unsere Gäste so ein, dass sich unsere Statements dann auch entsprechend bestätigen. Aber ich finde es interessant, das, was wir bei Unternehmen schon vor ein paar Jahren mal gesehen haben. Ich denke da immer so an diese Fälle, Ransomware, Rechenzentrum wird verschlüsselt und man braucht mal schnell Compute, um eine neue Infrastruktur aufzubauen, weil man die alte noch nicht runterfahren kann, aufgrund von Beweissicherung und anderen Dingen. Da gab es ja auch immer gerade so regional relativ viel Hilfsangebote, Angebote, wo andere Unternehmen mitbekommen haben, oh, guck mal, der ist verschlüsselt worden, ich habe ja noch alte ESX-Server, ich stelle ihm die zur Verfügung, weil sich Unternehmer kannten, weil sich Unternehmen befreundet nachstanden, da hat es dann so eine Solidarität gegeben und so ein bisschen stelle ich mir das dann auch vor, vorbereitet in dem Sinne, dass dann heißt, okay, du kannst ja deinen Führerschein jetzt halt nicht in Münster abholen, sondern ich fahre dann nach Osnabrück, selbst über die Landesgrenzen hinweg, weil er da vielleicht hingeschickt wird. Im besten Fall kommt es aber gar nicht so weit und alle können so arbeiten, wie sie können. Die Blitzerfotos können sie sich sparen, das ist etwas, das könnten wir in der Priorisierung sonst auch etwas runtersetzen.
Können wir behalten.
Hauptsache Totenscheine werden ausgestellt und mein Personalausweis kommt, aber das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gedankenthema auch mit diesen vielen Fachverfahren und auch mit der Digitalisierung, die ja auch einhält, wo sicherlich in Zukunft auch immer mehr konsolidiert und standardisiert wird, hoffe ich zumindest. Und ich bin gespannt, ob wir in Zukunft noch mehr solche Ereignisse haben, wie mit der Südwestfalen-IT, wo es vielleicht flächendeckendere Störungen gibt oder ob das eben dazu geführt hat, mal ein bisschen wach zu rütteln und auch unter dem Gesichtspunkt der Souveränität, so wie wir sie heute häufig von großen Softwareherstellern ja auch im Mittelstand herbeiführen wollen, das Ganze dann auch im Dienstleistergeschäft vielleicht Einzug erhält. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, Dirk. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.